Ja, Kolleginnen, Kollegen, Kolloquium, willkommen. Ich werde Ihnen einige Geschichten erzählen und ab und zu werde ich um eine Argumentation nicht herumkommen. Die Geschichten einleiten vor allen Dingen auch aus hygienischen Gründen. Ich vermute, die eine oder andere Seele kommt gerade von der Autobahnabfahrt und ist noch nicht ganz angekommen. Deswegen stellen Sie sich vor, wir wären am Ende unserer Zusammenkunft und unter uns wäre ein Teilnehmer zum ersten Mal da, der die ganze Zeit interessiert, aber nicht engagiert zuhört. Und am Schluss meldet er sich und sagt, also Entschuldigung, was Sie hier machen, das läuft bei uns unter Psychiatrie. Was antwortet man dem? Also da meldet sich dann ein erboster Teilnehmer und sagt, Sie wollen also sagen, wir sind krank. Sie sind eigentlich krank mit Ihrer materialistischen Anschauung. Das regt den gar nicht auf, sondern er sagt, ja, das sagen meine Patienten auch immer wieder zu mir. Und dann sagt eine ältere Dame, und wundert Sie das nicht? Sagt er, nein. Und dann kommt der Erste wieder und sagt, warum nicht? Sagt er, weil ich normal bin. Der Erste nochmal, woher wissen Sie das? So, und damit sind wir schon ziemlich in dem Thema, das Watzlawick behandelt. Wie wirklich ist Wirklichkeit? Sehr lesenswert, vor allen Dingen im ersten Teil, sehr lesenswert. Ich möchte eine nächste Geschichte anschließen, die handelt von Herrn Trump. Herr Trump, kann man ja sagen, bringt immerhin doch einiges in Bewegung. Man kann auch sagen, der ist sowas von narzisstisch, der gehört in eine Anstalt. Aber das finde ich beides noch nicht so kritisch. Ich möchte gern eine jetzt wahre Geschichte erzählen, also eine Nacherzählung machen. Es gab, bevor Obama Präsident wurde, ein Interview mit CNN. Und in diesem Interview sagt Trump, Obama ist in Kenia geboren und in Neuseeland in in irgendeinem anderen Land, das mir gerade nicht einfällt, aufgewachsen. Daraufhin blendet der Journalist die Geburtsurkunde von Obama ein, wo deutlich draufsteht, geboren in Hawaii. So, und jetzt sagt Trump, Sie haben Ihre Meinung, das ist fein, ich habe meine Meinung, das ist auch fein. Ich erzähle die Geschichte, weil hier ein scharfer Angriff gefahren wird gegen Tatsachen, gegen Wahrheit, gegen Wahrheitserleben. Also da sehe ich eine der gemeinsten Wirkungen von Donald Trump, dass ihm das egal ist. Jetzt darf man sich natürlich die Verhaltensweisen nicht von Herrn Trump diktieren lassen. Ich muss also hinzufügen, dass die Geburtsurkunde damals als Fälschung galt. Und Obama hat dann seine ausführlichere Geburtsurkunde nachgereicht, was natürlich Trump als großen Erfolg für sich verbuchte. Und dann wurde gesagt, aber die ist auch gefälscht. Und zwar hat man dann eine zweite Urkunde aus dem gleichen Jahr, auch in Hawaii, daneben gehalten und entdeckt überraschende Übereinstimmungen in einzelnen Buchstaben bis in die Pixel hinein. Das kann gar nicht sein, dass das verschiedene Urkunden waren. Da wurde eine Urkunde in die andere umgewandelt. Das Ding ist gefälscht. Und selbst Forensiker waren ganz unsicher. Dann war aber vor 3 Jahren, ich erzähle das jetzt noch sozusagen mit wegen der Hygiene, war vor 3 Jahren, gab es einen Studenten in Bonn, den gibt es immer noch, jetzt ist er aber fertig mit seinem Studium, der war für eine Firma, auch der IT-Beauftragte so ein bisschen, der hat sich da sein Geld verdient. Die haben ihn angerufen und gesagt, unser Kopierer spinnt. Wir kopieren was und da kommt was anderes raus. Und dann hat er gesagt, ihr spinnt auch. Hat sich das angeguckt und hat gemerkt, tatsächlich, der Kopierer macht eine Kopie, aber verändert da drin was. Dann hat er begonnen, das systematisch zu untersuchen und entdeckt, da ist ein Fehler in den Kopierern. Und das war einer von Renk Xerox, also die größte Firma, die überhaupt Kopierer herstellt. Gut, die Geschichte ist sehr amüsant. Er schildert die im Computer Chaos Club über eine Stunde. Ich habe selten so gelacht. Können Sie sich als YouTube ansehen. David Kriesel heißt er. Jedenfalls weist er nach, dass alle Xerox-Kopierer Zeichen austauschen. Das liegt daran, Sie haben vielleicht mal bemerkt, wenn Sie was kopieren, geht erst das Licht durch, ja, und nachher kommt der Ausdruck. Das heißt, das wird zwischengespeichert. Und bei der Zwischengespeicherung, da passieren solche Vereinfachungen und die führen dazu, dass die Vereinfachungen plötzlich zu Vertauschungen führen können. Und das, jetzt komme ich zurück zu Obama, war natürlich bei der Urkunde von Obama auch der Fall. Das war der gleiche Fotokopierer, der die Urkunde fotokopiert hat in Hawaii. Und deswegen waren die beiden Urkunden, die da verglichen wurden, hatten die gleichen Fehler. Und deswegen konnte man die übereinander legen und sagen, es ist eine Fälschung. Aber die Fälschung hat nicht ein Mensch gemacht, sondern die Maschine gemacht. Also das sozusagen als weitere Fußnote, um zu sagen, man darf sich die Fake News nicht diktieren lassen von Trump. Tatsächlich war es ein bisschen komplizierter. Gleichwohl möchte ich noch mal darauf raus, Trump geht mit der Wahrheit, also jetzt setzen Sie irgendein Eigenschaftswort ein, um. Ja, jetzt würde ich gerne von einer anderen Gestalt, die 2000 Jahre älter ist, sprechen. Pilatus. Pilatus ist derjenige, der diese Frage, was ist Wahrheit, Tiesti Aletheia, zum ersten Mal stellt. Und Pilatus, auch da will ich jetzt nicht zu lange dran verweilen, Pilatus ist ja eine Gestalt, die oft unterschätzt wird. Wenn wir uns für einen Moment mal in seine Situation versetzen, er hatte alle gegen sich, die Bösen sowieso, aber die Guten auch. Wenn er den Christus nicht überantwortet hätte, wäre die Schrift nicht erfüllt worden. Ja? Also man sieht auch in dem Gespräch zwischen Christus und Pilatus, dass der Christus ziemlich verhüllt mit ihm umgeht. Ja? Obwohl Pilatus sehr nah dran ist. Ja? Christus sagt, wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Worte. Da sagt er, und was ist Wahrheit? Ja, also ein Gespräch, das jetzt weitergehen müsste und der Christus schweigt als nächstes. Also da entsteht diese Frage historisch sozusagen urkundlich besonders stark. Pilatus, von dem so viel überliefert ist, ja, idu ho anthropos, siehe der Mensch, sagt er dann. Ja. Und das Sprichwort ist von Pontius zu Pilatus rennen. Also er geht rein, er geht raus, er geht rein, er geht raus. Er weiß, was er tut, ist nicht in Ordnung und er kommt, entkommt sich nicht. Gut. Jetzt bin ich froh, dass ich in dem Titel Stufen des Wahrheitserlebens nicht geschrieben habe, vier Stufen des Wahrheitserlebens, weil es sind jetzt nur noch zwei. Und über die möchte ich jetzt gerne ein bisschen erzählen. Dazu auch wieder eine kleine Geschichte. Ich habe gerade begonnen, Russisch zu lernen und in dem Russischlehrbuch, da war ein Foto oder ist ein Foto von der Zeitung Istvestia. Und im Unterricht fällt mir der alte Sowjetwitz ein, vielleicht kennen Sie ihn. Damals gab es ja zwei Zeitungen, Pravda, Wahrheit, und Istvestia, Neuigkeit. Und der Witz geht, in der Pravda ist keine Istvestia und in der Istvestia ist keine Pravda. Hier lachen immerhin einige, im Kurs hat keiner gelacht. Also ich vermute, der Witz ist da gar nicht angekommen. Aber dann, deswegen erzähle ich das, sagte die Lehrerin, eine gebildete Frau, ja, ja, aber Pravda ist nicht die allgemeine Wahrheit. Pravda ist die persönliche Wahrheit. Die allgemeine, die göttliche Wahrheit, die heißt Istina. Das ist ein ganz anderes Wort im Russischen. Und diese Unterscheidung, die kriegen wir im Deutschen nicht hin. Also ich habe dann diesen Unterschied weiter verfolgt und Google-Übersetzer, der sagt immer, die eine Wahrheit ist nicht die andere Wahrheit, ja? Weil er jedes Mal Istina, also Pravda und Istina mit Wahrheit übersetzt. Also das ist eine ganz spannende Sache. Pravda, die erfahrene Wahrheit, russisch mehr die persönliche Wahrheit, die Schmerz, die bitter ist und so weiter, und Istina, die göttliche Wahrheit. Da gibt es dann einen Psalm, der dann so übersetzt wird, die Istina kommt vom Himmel auf die Erde und die Pravda steigt von der Erde in den Himmel. Also da ganz verschiedene Prinzipien. Lateinisch würde man das in Pravda Veritas und Istina, Justitia, danke, genau, Justitia übersetzen. Ja, oder biblisch auch dann göttliche Gerechtigkeit und Wahrheit. Aber mit Johannes merkt man, Johannes Evangelist, merkt man, die Wahrheit, diese Pravda, ist eigentlich eine Wesenserkenntnis. Also dieses Pravda kann man sehr vertiefen, so sehr vertiefen, dass die Istina dabei auf der Strecke bleibt. Davon möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Ja, also gucken wir zunächst nochmal an diese beiden Seiten, dieses Erfahrungserlebnis, ich werde das nachher Intuition nennen, und dieses andere Erlebnis, Istina, das ist zunächst ein Ergebnis des Verstandes. Der Verstand ist in der Lage, über die Welt, vor allen Dingen über die Sinneswelt, Urteile zu fällen und diese Urteile an der Sinneswelt zu prüfen und zu gucken, ob das mit dem Urteil funktioniert hat. Also etwas knapp gesprochen, die falsch gerechnete Brücke oder die falsch gerechnete Brücke stürzt wirklich ein. Das sieht man dann auch, die Rechnung hatte einen Fehler und deswegen funktioniert die Brücke nicht. Das heißt, wir haben in der Sinneswelt den seltenen Fall, dass Irrtümer direkt korrigiert werden. Das ist schon im Sozialen nicht mehr so sicher. Ja, da sind Irrtümer, da haben Irrtümer Folgen, die zu sozialen Beschädigungen führen, aber nicht zu Korrekturen. Und viel schlimmer oder viel stärker ist das noch im Geistigen der Fall. Also es gibt eine Stelle bei Rudolf Steiner, Jahr 220, wer sie sucht, wer sich nicht angewöhnt hat, in der physischen Sinneswelt bei den Tatsachen zu bleiben und auf Tatsachen sich zu stützen, der gewöhnt sich auch, wenn er vom Geist spricht, nicht Wahrhaftigkeit an. Denn in der geistigen Welt kann man sich nicht mehr die Wahrhaftigkeit angewöhnen, man muss sie mitbringen. Und damit ist angedeutet etwas, was Rudolf Steiner an anderer Stelle sozusagen überhaupt als Sinn der Sinneswelt beschreibt. Sie ermöglicht dem Menschen das Wahrheitserlebnis. Also denken Sie an Theosophie, da kommt das ja, man kann ein Gefühl für die Wahrheit entwickeln. Und tatsächlich philosophisch gesehen ist Wahrheit, Evidenz, ein Gefühl. Ein Gefühl ist vielleicht nicht ganz gut gesagt, ein Fühlen, ein bestimmtes Verhältnis, in das man sich versetzt, wenn man in Bezug auf ein Thema seine Befindlichkeit betrachtet. Ja, jetzt möchte ich aber gerne die Pravda vertiefen. Pravda in Richtung Intuition. Also falls hier jemand sein sollte, der sagt, naja, Intuition, das kommt erst später, wenn ich mal groß bin, dann habe ich vielleicht mal eine Intuition. Da möchte ich sagen, Vorsicht, Vorsicht, das ist nicht so schwierig. Dem gewöhnlichen Bewusstsein, an der Grenze des gewöhnlichen Bewusstseins gibt es zwei Intuitionen, die gut erreichbar sind. Die eine, da weist Rudolf Steiner auch darauf hin, ist die des eigenen Ich. Man kann eigentlich, solange man gesund ist, die Existenz des eigenen Ichs nicht leugnen. Also ich greife da auf Augustinus zurück, der hat ja untersucht, an was er alles zweifeln kann und hat dann gemerkt, oh Gott, sogar an Gott kann ich zweifeln. Aber auch gemerkt, es gibt aber keinen Zweifel, dass ich zweifle. Bewusstsein, Seele hat die Fähigkeit, sich auf seine eigene Tätigkeit, auf ihre eigene Tätigkeit zurückzuwenden und damit sich zu versichern, dass etwas ist, nämlich genau diese Tätigkeit. Und das ist, behaupte ich mal, die erste Ich-Erfahrung, die man machen kann. Ich bringe mich selbst hervor. Also indem ich mich auf mich besinne, bin ich. Ich sage nicht, dass das die einzige Existenz des Ich ist, aber es ist eine sichere, eine, derer man sich versichern kann. Und diese Art, sich selber im eigenen Willen erwachend, ja, zu begegnen, ist eigentlich falsch gesagt, sondern sich selber, in sich selber anwesend zu sein, indem man will. Diese Verfassung ist Grundmodell jeder Intuition. Es gibt eine zweite Intuition, die aber normalerweise im Bewusstsein nicht so weit bewusst wird, dass man es als solche erlebt. Das ist die Wahrnehmung. Dass Sie etwas wahrnehmen, das können Sie auch nicht vor sich leugnen, weil das tun Sie und sehen Sie gerade. Ich rede nicht über den Inhalt der Wahrnehmung, das ist ein anderes Thema, sondern nur über die Tatsache. Über die Tatsache, ich sehe, ja, oder ich höre. Auch da wird deutlich, es ist eigentlich eine Verfassung, in die man sich bringt, wenn man wahrnimmt. Es ist eine Willenshaltung. Ich will wahrnehmen, aber dieser Wille hat eine besondere Eigenart. Er ist bereit, sich, ich sage es jetzt mal paradox, wollen zu lassen. Also dieser Wille ist, man würde philosophisch vielleicht eher sagen, Aufmerksamkeit. Es ist aber eigentlich eine Willenshaltung, ein Wille, der sich anderem Willen wach hingeben möchte. Das ist bei der Wahrnehmung sozusagen deutlicher betont als beim Ich. Aber die Frage ist natürlich, wieso ist die Sinneswelt in der Lage, uns dieses Wahrheitserleben zu ermöglichen? Das ist eine Frage, die man sich vielleicht gewöhnlicherweise gar nicht stellt, weil sie viel zu grundsätzlich ist. Wieso kann die Sinneswelt das? Und da, glaube ich, darf man sagen, das ist eben Kulturgeschenk oder Entwicklungsgeschenk der Weltentwicklung. Die Weltentwicklung hat den Menschen so geformt, dass er an der Sinneswelt mit Hilfe seines ihm geschenkten Denkens, auch das ist ein Gnadensakt, auch das bringt er nur hervor, aber er erzeugt es nicht, mit Hilfe des Denkens sich in der Welt orientieren kann und merkt, diese Orientierung stimmt mit der Welt zusammen. Sie orientiert wirklich. Ich komme mit der Welt zurecht. Und ich merke auch, wenn ich das nicht richtig mache, wie ich in der Welt scheitere. Dass wir da scheitern können, ist ein großes Geschenk, weil im Scheitern kann man entdecken, dass es neben der Wahrheit den Irrtum gibt. Wenn wir nur in der Wahrheit leben würden, wir hätten gar keinen Kontrast. Wir wüssten gar nicht, dass das Wahrheit ist. Also an der Sinneswelt ist dieses Erlebnis, so ist es. Oder dieses Erlebnis, ich bin mit den Tatsachen verbunden. Oder noch etwas feiner formuliert, ich erlebe mich in meinem Dahinblicken einig mit der Welt. Die Welt und ich sind an der Stelle nicht unterschieden. Das geht natürlich normalerweise husch husch, ja, und für den Alltag darf das auch gar nicht jedes Mal ein Basalerlebnis sein, aber es ist möglich. Und wenn man sich auf dieses Erlebnis einlässt, wieso kommt das, dass die Welt sich mir als Seiende, sogar als Beständige ergibt? Wenn man sich auf dieses Erlebnis einlässt, das natürlich irgendwie erstmal, sage ich mal, tiefe Melancholie voraussetzt. Die Melancholiker fragen ja immer nach dem Eigentlichen. Was ist es eigentlich? Wieso ist die Welt beständig? Wenn man versucht, sich als dreigliedriges Seelenwesen da hineinzuversetzen und versucht, in diesen Willen einzutauchen, so wie ich eben Wahrnehmung beschrieben habe, also mitzuwollen, an der Beständigkeit der Welt mitzuwollen, dann kann man spüren, wie man in etwas hineinwächst, was außerordentlich erhaben ist und sein Sein darin erfüllt sieht, für Beständigkeit zu sorgen. Also da entsteht ein Vertrauen in die Beständigkeit der Welt, das wir normalerweise ja haben, weil wir gewohnt sind, die Sonne wird jeden Morgen aufgehen, auch wenn Wolken davor sind. Diese Form von Beständigkeit, die wird von Wesen getragen, die man durch solche Willenseinigkeit, Willensinnigkeit annähern kann. Es hängt ein bisschen von der Fragestellung ab, mit der man auf dieses Sein guckt. Man kann darauf so schauen, dass man guckt, wie wird das modifiziert. Dann ist man eher, sage ich mal, in der Elementenwelt, elementarischen Welt. Oder man kann fragen, was ist eigentlich dieses Ewigkeitsmoment da drin, dieses Dauersein. Und dann kann man ein ahnendes Bewusstsein von Thronewirksamkeit empfinden. Also, dass die Sinneswelt uns ermöglicht, ein Wahrheitserlebnis zu üben, das wir im Geistigen nicht mehr von sich aus gewinnen können, sondern dass wir an der Sinneswelt üben müssen, das liegt daran, dass da hohe geistige Wesen dafür gesorgt haben, dass diese Welt diese Beständigkeit hat. So. Jetzt möchte ich gerne noch einen Schritt weitergehen, weil die Istina, also diese ewige Wahrheit, ein in meiner Sicht Verstandeskonstrukt ist, das der Verstand braucht, um nicht in den Nebensächlichkeiten zu versinken. Und dieses Pravda-Erlebnis ja mindestens in den Anfängen punktuell oder ausschnittweise ist. Ich habe nicht die gesamte Welt in mir, wenn ich eine Intuition habe, sondern das Thema meiner Fragestellung kann, wenn ich mich willensmäßig ihm hingeben kann, auch als Intuition erscheinen. Jede Erkenntnis beginnt als Intuition und endet, je nachdem, in einer Vorstellung, in einer Imagination, in einer Inspiration. Aber bevor ich also auf das, was ich gerade angedeutet habe, endgültig eingehe, möchte ich noch einen Bogen machen, der mir wichtig ist. Aber normale Verstandeserkenntnis, Imagination und Inspiration sind keine Intuitionen, das ist trivial. Das heißt aber, das Wahrheitserlebnis ist in einer Inspiration, die sich von der Intuition schon abgelöst hat, nicht gegeben, sondern es ist nur Wissen gegeben. Man weiß aber nicht genau, von wem es kommt. Es ist keine Wesenserkenntnis, es ist nur, dass man etwas gerade weiß. Und noch mehr bei der Imagination, da ist es so, dass das eigentlich entweder eine Wahrnehmung ist, eine geistige, oder ein Verstärkungsverfahren, um geistige Eindrücke sich bewusst zu machen. Also eine vage Inspiration wird man sich selber am besten in eine Imagination verdichten, damit man sie nicht verliert. Also Imagination ist gar keine Erkenntnis. Ich weiß, dass Rudolf Steiner das ganz anders beschreibt, sondern es ist eine Wahrnehmung, ein Eintauchen oder ein beeindruckt werden von einem Bild oder andersrum, ich benutze ein Bild, um einen Eindruck mir weiter zu verdeutlichen. die Inspiration, die sich von der Intuition gelöst hat, aufgrund meiner Bewusstseinsschläfrigkeit, ist zwar Erkenntnis, aber noch nicht Wissenschaft. Also hier trennt sich sozusagen der Hellseher oder Hellhörer, Inspiration, von dem Geisteswissenschaftler. Alles, was nicht aus der erfahrenen Intuition kommt, bedarf der wissenschaftlichen Begründung. Das heißt, das, was ich als Inspiration habe, muss ich in meinen Erkenntnishorizont einbetten, um sicher zu sein, dass ich, oder mich zu versichern, vorsichtiger gesagt, dass ich nicht einem Wissenseindruck in ein falsches Gebiet versetze. Dann ist es Irrtum, obwohl es ein Wissenseindruck ist. Also Richtiges in falscher Umgebung ist eben falsch. Ja, und nicht richtig. Also der Verstand und seine wissenschaftlichen Methoden sind, solange man der Intuition nicht wach genügend mächtig ist, wesentliche Werkzeuge für die geisteswissenschaftliche Arbeit. Ich möchte hier also sozusagen geradezu Reklame machen für die Verwendung der Verstandeserkenntnis in der Sicherung der inneren Erfahrung, sofern sie nicht Intuition ist. Mit der Intuition gibt es ein anderes Problem. Pravda ist persönliche Wahrheit, so sehen das die Russen. Und tatsächlich tritt die Wahrheit als Erlebnis immer individuell auf. Immer individuell auf, weil Wahrheit eigentlich eine Wesensbegegnung mit dem Geist der Wahrheit ist. Die kann nur individuell auftreten. Damit gibt es aber ein Vermittlungsproblem. Wie soll ich davon erzählen? Also ich kann eigentlich nur erzählen, ich habe neulich in Salzburg da einen Vortrag drüber gehalten und während des Redens kam mir, die einzige Möglichkeit, Intuition zu vermitteln, ist mit Hilfe der Kunst. Weil die Kunst sozusagen, nach meinem Verständnis, vielleicht ist das vorläufig, die Kunst das Verfahren ist, das Eintauchen zu ermöglichen. Also wenn ich Ihnen jetzt Geschichten erzähle hier und ich versuche, möglichst viele Geschichten zu erzählen und möglichst wenig zu argumentieren, ich habe doch argumentiert, ich merke es gerade, dann ist das, weil ich mir wünsche, dass Sie durch meine Augen schauen. Ja? Und wenn Sie dann noch sagen am Ende, ich höre gleich auf, damit wir Zeit zum Aussprache haben, wenn Sie dann noch sagen am Ende, ich sehe was, was du nicht siehst, dann bin ich froh. Ja, wenn ich das dann auch noch sehe, was Sie dann sehen. Also ich behaupte hier nicht, dass ich recht habe. Ich sage nur, lasst uns mal in diese Richtung gucken und gucken, was gibt es da zu entdecken. Ja, jetzt ist die Nah als Pravda. Das möchte ich jetzt doch gerne noch andeuten, weil wir gestern Abend noch ein Gespräch hatten und Martina Maria Sam sagte dann, ja, aber in der Geheimwissenschaft gibt es ja über die Intuition hinaus noch drei weitere Stufen der Erkenntnis. Und ich möchte da jetzt die Stufe des Verhältnisses von Mikrokosmos und Makrokosmos weglassen und auf die Stufe blicken, ein Leben in den Makrokosmos. Dieses Verfahren, das ich nennen möchte eine erweiterte Intuition, ist eben in der Lage, das, was der Verstand als Istina, als göttliche Gerechtigkeit deklariert, zur Erfahrung zu machen. Also das möchte ich so an den Schluss setzen. Wie gelingt es, von der Erfahrung des mikrokosmischen Christus, also des Christus in mir, des auch, ich sag mal, gewöhnlichen Wahrheitserlebens, gewöhnlichen Intuition, wie gelingt es, von diesem zu dem makrokosmischen Christus aufzusteigen, zum Pankreator Mundi, zu dem Logos, zu dem, der die Welt erschaffen hat, der dieses umfassende Bewusstsein ist? Wie gelingt das? Und da reicht jetzt meine Kraft nicht hin. Ich kann jetzt nur von einer Landkarte sprechen, wie man da wohl hinkommt. Das heißt, es muss gelingen, das eigene Bewusstsein, in den Seelenkalender ist das beispielsweise geschildert, das eigene Bewusstsein so zu weiten, ja, kann ich die Seele weiten, dass es diesen umfassenden Geist nicht zwingt, sich ins eigene Grab zu legen. Ja, Erlebnis des mikrokosmischen Christus, er muss sich all seiner großartig geistigen Fähigkeiten entäußern, um sich mir zugänglich zu machen. Wie muss das Bewusstsein sich einstellen, damit es die Pravda, die Istina in der Pravda findet? Gut, das sozusagen als Ausblick. Meine Hauptanliegen in diesem Beitrag ist eigentlich zu sagen, das Wahrheitserlebnis hat zwei Stufen, Verstandeserkenntnis, Sicherheit an der Sinneswelt, Intuition, Wahrheit als Erfahrung. Und daraus folgend, solange keine Intuition stattfindet, ist der Verstand dran, um zu sichern. Vielen Dank.
Danke, Andreas. Wir haben einige Minuten Zeit für ein, zwei Fragen, Anmerkungen.
Eben, ich sehe was du nicht siehst. Das wird jetzt hören.
Also vielleicht zwei Bemerkungen. Dieses Erleben an der Sinneswelt, von dem du gesprochen hast, wo ist da jetzt das Wahrheitserleben? Ich meine, das Wahrheitserleben findet ja im Denken statt. Und zwar im Erleben der in der Sinneswelt wirksamen logischen Gesetzmäßigkeiten. Also dass da bestimmte Dinge miteinander zusammenhängen, was ich vom Denken her eben logisch zusammenbringen kann. Das heißt, das Wahrheitserleben liegt im Denken.
Ja.
Also das Wahrheitserleben würde eigentlich im Denken leben, indem es in der Sinneswelt wirksamen logischen Gesetzmäßigkeiten erlebt. Denn dieses, was du jetzt auf die Drohne da zurückgeführt hast, das würde ich ein bisschen in Frage stellen, weil Steiner das selber in Frage stellt, indem er sagt, die wahrgenommene Welt ist eine sich metamorphosierende, ohne verwendete Materie. Steiner besteht ja darauf, dass dieser Materiebegriff, den die Naturwissenschaft hat, dass der eigentlich nicht richtig ist, sondern dass da eigentlich eine sich ständig metamorphosierende Wahrnehmungswelt vorliegt, der eben keine hypothetisch sozusagen zugrunde gelegte Materie zugrunde liegt. Also das ist nicht das Wahrheitsempfinden, sondern das Wahrheitsempfinden oder das Wahrheitserleben kommt aus dem Erdenken und dem Erlebnis logischer Gesetzmäßigkeiten, vor allem Ursachen und Wirkung oder andere, die Steiner, glaube ich, bei dieser Aussage, die du aus GA 220 zitiert hast, gemeint hat. Dass er meint, diese Abfolge, dass wenn ich da was Bestimmtes mache, dass da eine bestimmte Konsequenz kommt, und dass ich daran sozusagen erlebe, wie die Dinge zusammenhängen. Dieses Erleben kann ich nur in der Sinneswelt haben und das kann ich in der geistigen Welt nicht. Das muss ich schon mitbringen. Das kann ich in der geistigen Welt nicht erwarten.
Ja, sehe ich auch so. Ganz einfach schon.